SRF 2 Kultur.
Das Theater Solothurn wird in diesem Jahr saniert. Das bedeutet auch, dass dem Theater in dieser Saison das eigene Haus nicht zur Verfügung steht. Schauspieldirektorin Katharina Rupp, die gestern Abend die Spielzeit mit Shakespeares Viel Lärm um nichts als Freilichtinszenierung eröffnet hat, sieht diesen Umstand durchaus als Chance.
Die Herausforderung ist riesig, weil man eigentlich viel mehr Aufwand hat und eben on the road ist. Also man hat die üblichen Depots auch nicht mehr, wo man hingehen kann, alles deponieren. Man ist quasi dauernd mit 100 Rucksäcken unterwegs, muss alles jeden Tag wieder aufbauen, abbauen und so weiter. Aber es ist natürlich eine Chance hier, das ganze Jahr eine Art Festival zu veranstalten an allen möglichen Orten in Solothurn. Hoffentlich auch noch anderes Publikum abzuholen als wie üblich im Theater.
Statt dem schmucken Barocktheater wird das Theater Solothurn in der kommenden Spielzeit an verschiedenen Orten in der Stadt spielen, im Kunstmuseum, im Restaurant Kreuz und in der Reithalle. Eröffnet wurde die Saison gestern Abend mit einer Open-Air-Inszenierung mitten in der Stadt auf dem Zeughausplatz. Warum gerade da, Katharina Rupp?
Also das ist bereits ein theaterbewährter Platz hier in der Stadt. Man hat Erfahrungen gemacht damit, weil es eben ein so konzentrierter Platz ist mit dieser Kulisse von diesem Renaissance-Zeughaus, die einem da schon gratis hingestellt wurde quasi. Und das braucht natürlich für alles Genehmigungen und die Möglichkeiten. Es ist eine Nachtruhestörung, die wir hier veranstalten. Da muss der geeignete Ort sein, wo wir nicht gerade dauernd irgendwelche 100 Familien wachhalten.
Viel Lärm um nichts gestern Abend in Solothurn. Weil das Theater diese Saison saniert wird, muss es sich für seine Produktionen Spielorte außerhalb suchen. Gestern Abend eröffnete diese Spielzeit ohne Haus als Open-Air-Produktion auf dem Zeughausplatz. Dagmar Walser, das Wetter hat ja schon mal mitgespielt. Hat sich der Platz als Theaterersatz denn auch bewährt?
Ja, es ist natürlich schon eine eindrückliche Kulisse, dieser schlichte, hohe Renaissance-Bau, das Zeughaus mitten in der Altstadt, vor dem eine Holzbühne und eine Zuschauertribüne aufgebaut wurde. Das Zeughaus wird in der Inszenierung damit quasi zum Hof von Leonato, an dem Shakespeares Komödie spielt. Farblich passend zur Hausfrau hängt ein Schild an der Wand. Dream Hotel steht da drauf, also Traumhotel. Und um Träume, Fantasien, Täuschungen geht es ja auch in Viel Lärm um nichts.
Vor diesem historischen Gebäude lässt die Regisseurin und Schauspieldirektorin Shakespeares Stück spielen. Viel Lärm um nichts. Kommt die Inszenierung denn auch so historisch daher, die Herren in Renaissance-Höschen?
Nein, es ist eigentlich eher ein zeitloses, modernes Kostümbild, wenig Requisiten, aber ein Flügel steht auf der Bühne, es wird viel gesungen. Es gibt viel grünes Plastikgebüsch, hinter dem man sich gut verstecken kann und lauschen kann. Das ist ja wichtig für das Stück. Es herrscht eine Atmosphäre, die unpenetrant an die 50er Jahre erinnert. Italien, Lebenslust, eine gut gelaunte Farbigkeit überwiegt. In der Inszenierung schwingt denn auch die Komödienlaune oben auf, eine Freude am Spiel, den Pointen, den schnellen Schlagabtauschen, und davon hat das Stück ja reichlich zu bieten.
Aber es geht im Kern doch eigentlich um Intrigen, oder?
Ja, schon. Und wie immer bei Shakespeare hat der Text verschiedene Ebenen. Es geht um die Liebe. Zwei Paare stehen im Zentrum, die am Schluss natürlich zusammenkommen. Hero und Claudio einerseits, die sich ineinander verliebt haben, doch kurz vor der Hochzeit eben durch eine Intrige auseinanderdividiert waren. Und Beatrice und Benedikt, die erfolgreich verkuppelt waren, obwohl oder auch, weil sie eigentlich nur Spott füreinander übrig haben. Die beiden sind wahrscheinlich eines der amüsantesten Liebespaare, die Shakespeare erfunden hat. Und so etwas wie der Inbegriff für den Satz, was sich liebt, das neckt sich. Wobei Necken hier sprachlich richtig zur Sache geht. Das ist deftig, heftig, witzig. Die beiden sind eigentlich auch die Protagonisten bei Shakespeare und auch in Solothurn. Das macht auch einfach immer wieder Spaß, diese Verse zu hören. Shakespeare ist ja einfach einer der genialsten Formulierungs- Künstler, in seiner Sprache ist so viel Fleisch und Blut, so viel Theater und Leben, dass man tatsächlich einfach immer wieder gerne staunt oder eben auch lachen kann. Und man muss aber auch sagen, bei aller Genialität, es ist eine schwierige Sprache. Die Anschlüsse, das Timing muss genau austariert sein. Man darf nicht zu viel hinzu erfinden wollen an Emotionen und Gesten, braucht aber gleichzeitig Geschwindigkeit und Präzision. Das gelingt mal sehr gut, mal auch ein bisschen weniger in Solothurn. Aber insgesamt würde ich sagen, was auf jeden Fall funktioniert hat, ist, dass das Ensemble und Katharina Rupp auf die Komödie, auf Sommerspektakel setzen, auf den Ort, die Atmosphäre, die Spiellust. Und so kam dieser Saisonauftakt, diese erste Inszenierung außerhalb des eigenen Hauses, das eben saniert wird, beim Publikum denn auch sehr gut an.
Viel Lärm um nichts in Solothurn, der Spielzeitauftakt des Theaters auf dem Zeughausplatz. Das nächste Mal am Donnerstag und Ende September dann auch in Biel.
Sie hören SRF 2 Kultur, am Mikrofon ist Martin Lehmann mit den Kulturnachrichten. Am Wochenende ist das Origen-Festival zu Ende gegangen, das heuer auf dem Staudamm von Marmorera das düstere Stück Noah präsentierte. Und entgegen verbreiteter Befürchtungen, die diesjährige könnte die letzte Ausgabe gewesen sein, besteht das Bündner Kulturfestival weiter. Und wie?
Wir haben im letzten Jahr viel darüber nachgedacht, ob es eine Perspektive gibt, eine realistische, dass man das Festival in dieser Dimension auch kann, weiterführen. Und sind letzten Endes zum Schluss gekommen, aus einer hohen Faszination, aus für das, was wir dürfen noch machen, zum sagen, nein, jetzt setzen wir eigentlich noch mal eine drauf.
Noch einen draufsetzen will Intendant Giovanni Netzer. Konkret ist Origens nächste Spielzeit Karl dem Großen gewidmet und das Programm wird alle bisherigen Dimensionen sprengen. Geplant sind für 2014 etwa eine gregorianische Komplett, eine Freilichtinszenierung, ein Opernkrimi, eine Opera Buffa und zum Abschluss des Zyklus die Weihnachtskonzerte in den Hallen der Rätischen Bahn. Das kostet schätzungsweise 3 Millionen Franken. Giovanni Netzer ist aber zuversichtlich, die Mittel zusammenzubringen, auch dank Beiträgen aus den Bündner Regionen und des Kantons. Die russische Sopranistin Anna Netrebko, die den Wahlkampf von Präsident Wladimir Putin letztes Jahr offen unterstützt hatte, hat ihre Toleranz gegenüber Homosexuellen betont. Es sei ihr eine große Freude, Zitat, mit all meinen wunderbaren Kollegen zusammenzuarbeiten, ungeachtet ihrer Herkunft, Volkszugehörigkeit, Religion, Geschlecht oder sexuellen Orientierung, schrieb die Opernsängerin auf Facebook. Zum umstrittenen russischen anti-homosexuellen Gesetz, das Äußerungen über Homosexualität vor Minderjährigen unter Geldstrafe stellt, äußerte sie sich nicht direkt, obwohl genau dies vor allem in den USA immer vehementer gefordert worden war. Anna Netrebko eröffnet nämlich Ende September die Spielzeit an der New Yorker Metropolitan Opera. Der amerikanische Kunstmäzen Donald Kahn ist am Samstag 88-jährig in Salzburg gestorben. Er hatte sich als Unterstützer zahlreicher Kulturprojekte, etwa der Salzburger Festspiele und des Wiener Museums Albertina, einen Namen gemacht. Kahn, 1925 in New York geboren, hatte seine Millionen im Verlagswesen sowie in der Computerindustrie verdient. Für sein Engagement war er vor der Stadt Salzburg zum Ehrenbürger ernannt worden.
Barockmusik und zeitgenössischer Tanz, geht das zusammen? Wer das bezweifelt, kann es diese Woche ausprobieren. An den Bachwochen Thun vertanzt ein Shootingstar der amerikanischen Szene barocke Kammermusik. Sein Name Jason Garcia Ignacio. Der Mann stammt von den Philippinen, ist wendig wie ein Wiesel und liebt Experimente. Lieslott Frei.
Jason Garcia Ignacio fällt auf. Nicht, weil sein Name so schön klingt, sondern weil er vollen Körpereinsatz gibt. Immer. Wenn er mit seiner Kompanie aus Washington tanzt, dann richten sich meist alle Augen auf ihn.
My style is very full-bodied, a lot of gestures, very physical.
Ein Muskel von Mann, klein und mit Charakterkopf, das ist Jason Garcia. Letztes Jahr ist er der Intendantin der Bachwochen Thun aufgefallen, Julia Vincent, und sie hat ihn sofort zum Experiment Barock eingeladen. Eine Herausforderung? Und wie, erzählt er am Draht in seinem New Yorker Apartment.
Oh, yes, it's one of the challenging things I've ever done in my life.
Warum, frage ich weiter. Na, weil er sonst immer zu zeitgenössischer Musik tanzt, zum Beispiel Techno oder Ambient. Und das ist dann doch ziemlich weit weg von Cembalo und Blockflöte.
I usually dance to contemporary or techno music. With Baroque music, it's kind of hard for me to find the differences. So as a choreographer, it's very challenging for me to create. So it took me a while to really listen to it and find inspiration and to give like variety.
Ein hartes Stück Arbeit war es, diese für ihn neuen alten Klänge in Bewegung umzusetzen. Am Anfang hat für ihn alles gleich getönt. Wie hat er die Annäherung dann doch geschafft? Stückweise, meint er, immer wieder mal ein bisschen was gehört und sich keine Sorgen dabei gemacht. Und dann im Tanzstudio ist es ziemlich geflutscht.
I gave myself a little bit of time, so whenever I get a free time, I listen to it, not really worrying about it. Work started, once I stepped in the studio, then everything just happened.
Und er hat die Musik für sich selbst sprechen lassen.
Generally, the music spoke for itself.
Jetzt sind die Choreografien zu Bach, Händel und Couperin fertig. Ich nehme mal an, nicht in historischen Tanzschritten.
No, no, not at all.
Jason Garcia bleibt seinem Stil treu. Allerdings, Bach und Co. setzen ihm schon gewisse Grenzen.
I'm normally a jumper. I love to jump, but this music didn't want me to jump.
Zum Beispiel verzichtet er auf seine geliebten Sprünge. Die passen nicht, findet er. Aber sonst vertraut er auf den Gummiballkörper und lässt die Hände sprechen, denn er ist auch Gebärdendolmetscher für Gehörlose.
I kind of like dancing in an endearing way. I love using my hands, I love communicating with my hands. And I guess part of it is because I used to be a sign language interpreter for the deaf.
Jason Garcia wird seine beiden Musiker erst am Tag vor dem Konzert kennenlernen. Ganz schön mutig, aber er freut sich. In einem Schloss hat er noch nie getanzt.
Oh, definitely. In a castle, yes.
Jason Garcia Ignacio tritt mit der Blockflötistin Juliane Heuter und dem Cembalisten Naoki Kitaya an den Bachwochen Thun auf. Diesen Freitagabend im Rittersaal von Schloss Thun. Es gibt Menschen, die sammeln und horten auch die unnützesten Dinge, wie wir das in unserer Sommerreihe schon oft gehört haben, im Museum der unnützen Dinge. Andere schmeißen bei jedem Umzug Unnützes wirklich weg. Bleibt da überhaupt noch etwas aus alten Tagen zurück? Katrin Ülci.
Ich habe mich ernsthaft gefragt, ob ich überhaupt so ein unnützes Ding besitze, das ich seit Jahren bei jedem Umzug wieder einpacke und mitnehme, obwohl ich es schon längst nicht mehr benütze. Ich musste dann nicht wirklich lange überlegen, da hatte ich es schon vor Augen und wusste auch gleich, wo es liegt. Zuunterst in meinem alten Schrank liegt das Gilet, das ich mit 17 oder 18 genäht habe, und zwar aus Samtbändern. Samtbänder in den verschiedensten Blautönen, abwechselnd mit rosa und borderroten Streifen und noch etwas Grün dazu, unterschiedlich breite und lange. Jedes einzelne Band nähte ich von Hand zusammen. Es dauerte Monate, bis das Stück Stoff groß genug war. Doch als es darum ging, dieses Kunstwerk auch noch zu einem Kleidungsstück zu verarbeiten, verließ mich der Tatendrang, das bunte Gilet, das zur wiedererwachten Hippie-Mode passte, zu nähen. Zu meinem Glück hatte ich eine Mutter, die Schneiderin war und mir unter die Arme griff. Sie verpasste dem bunten Stück Stoff eine Form und kleidete die Innenseite mit einem weinroten Futter aus und nähte einen Reißverschluss rein. Es war perfekt, zwar etwas zu groß, doch das passte zu dem Modestil. Ich trug es jahrelang, zügelte es von einem Ort zum nächsten, doch mit den Jahren rutschte es im Kasten immer weiter nach unten, bis es eines Tages meine Nichte entdeckte und es voller Freude in Beschlag nahm. Ein, zwei Jahre später kam es auch bei ihr wieder aus der Mode und sie gab es mir zurück. Als meine Nichte vor ein paar Wochen alte Fotos von mir betrachtete, zeigte sie auf ein Kleid, das ich in jungen Jahren trug, und fragte, »Hast du das noch?« Ich lächelte und sagte, »Nein, nein, ich bewahre Kleider doch nicht so lange auf.« Mit einer Ausnahme.
Filmfestival Locarno. Eines der Highlights, im Vorfeld schon heiß diskutiert, die Verfilmung des Romans Feuchtgebiete von Charlotte Roach. Nun hat der Film gestern Abend Premiere gehabt, Martin Lehmann.
Und entsprechend sind die Feuilletons heute voll davon. Vom Spiegel über die Frankfurter Allgemeine Zeitung bis zum Kölner Stadtanzeiger, von der Baz über den Landboden bis zum Berner Bund. Alle widmen dem Film von Regisseur David Wendt große, teils seitenfüllende Beiträge. Und siehe da, die Kritiken sind fast durchwegs gut, wohlwollend, teils fast enthusiastisch. Und das hat, darin sind sich die Kritiker einig, vor allem mit der Hauptdarstellerin zu tun, der Tessiner Schauspielerin Carla Juri. Man kennt sie ja hierzulande vorab aus dem Film «Eine Venedig», der Dallerbach-Kari, wo sie die Annemarie spielt. Und nun spielt sie also die Helen und sie tut das offenbar dermaßen gut und begeisternd und beeindruckend, dass die Kritiker allenthalben des Lobes voll sind. Auch gerade dank ihr sei ein eigentlich unverfilmbares Buch überzeugend verfilmt worden, staunt etwa die Baz. Auch die Inszenierung bekommt gute Noten, der Film lebe von tollen visuellen Einfällen, sei als flotte Revue inszeniert, ein Stilmix in fiebrigem Tempo. Und obwohl Feuchtgebiete, so der Bund, ein recht zeigefreudiger Film sei, folge er der Reizmechanik seiner Vorlage gerade so weit, wie es das Popcorn- und Mainstream-Kino noch dulde. Kein pornografischer Skandalfilm also, wie im Vorfeld gemutmaßt wurde, sondern ein züchtiges Coming-of-Age-Filmdrama. Dass der Trailer zum Film aus den sozialen Netzwerken YouTube und Facebook gelöscht worden ist, versteht man nach der Lektüre der Filmkritiken nicht mehr so recht.
Apropos Facebook, das soziale Netzwerk. Diesem sozialen Netzwerk widmet der Spiegel heute einen Beitrag. Sind Sie eigentlich bei Facebook, Martin Lehmann?
Bin ich ja, aber nach der Lektüre des sowohl sehr vergnüglichen als auch sehr bedenkenswerten Artikels im heutigen Spiegel wohl nicht mehr lange. Christoph Scheuermann beschreibt darin seine eigene, inzwischen sechsjährige Geschichte mit Facebook und die tönt wie ein Abgesang auf eine einst gute Idee. Facebook verliert jeden Monat Millionen von Nutzern. Und das sei auch richtig so. Wäre Facebook eine Party, schreibt der Autor, dann wäre es jetzt 3 Uhr morgens und die interessanten Gäste hätten sich verabschiedet. Zurückbleiben diejenigen, die heimlich hoffen, dass sie doch noch jemanden zum Knutschen finden. Am Anfang sei es noch wild und anarchisch zugegangen, weil man unter Freunden war. Aber spätestens, wenn man auf Facebook mit der eigenen Mutter oder dem eigenen Sohn befreundet ist, wird's schwierig und haben weder Anarchie noch Sarkasmus noch Selbstironie Platz. Man ist plötzlich mit zig Leuten befreundet, die man kaum kennt und mit denen man im wirklichen Leben eigentlich auch gar nichts zu tun haben will. Entsprechend werden die Kommentare und Postings mit der Zeit und dem stets wachsenden Freundeskreis immer unverbindlicher und banaler und trotzdem frisst die Bewirtschaftung des eigenen Profils Unmengen von Zeit. Zeit, die einem fehlt, um die richtigen Freundschaften zu pflegen. Keine Ahnung, ob Autor Christoph Scheuermann seinen Facebook-Account inzwischen gelöscht hat und wieder vermehrt mit seinen Freunden in der Beiz sitzt. Ich zumindest werde es mir überlegen.
Ein knapp 60-jähriger Mann und die komisch-tragischen Aspekte seines Midlife-Männerlebens stehen im Mittelpunkt des heutigen Buchtipps. Britta Spichiger stellt den Roman »Leichte Turbulenzen bei erhöhter Strömungsgeschwindigkeit« vor.
Der Roman mit dem komplizierten Titel heißt im amerikanischen Original »Seating Arrangements« und das trifft den Kern des Romans viel besser. Es geht um Wynne, knapp 60-jährig, verheiratet, Vater zweier erwachsener Töchter. Schauplatz der Geschichte ist eine kleine Insel an der amerikanischen Ostküste. Wynne, seine Familie und der ganze Freundeskreis treffen sich dort zur Hochzeit von Daphne, Wynnes jüngerer Tochter. Es ist eine typisch amerikanische Hochzeit mit vielen Brautjungfern, aufwendigen Vorbereitungen und opulentem Probeessen. Im Fokus der Geschichte steht aber Wynn und über ihn heißt es im Buch: Er hatte die Mauern seines Gefängnisses selbst gewählt und sie behagten ihm. Dieses Haus und das Haus in Connecticut, seine Clubs, sein kleines Auto für die Fahrt zum Bahnhof, die verdreckten Fenster der Metro North, die blitzblanken Fenster seines Büros, die Beziehung zu Biddy, seiner Frau, und damit einhergehende Beschränkungen, die Wörter Ehemann und Vater auf dem Grabstein. Was gab es sonst noch? Er verspürte keine unbefriedigte Wanderlust. Er sehnte sich nicht nach einer jungen Frau, einer neuen Familie. Und auch nicht nach Einsamkeit, einer Hütte im Wald, einem Angelsee im Norden. Er hatte fast alles, was er sich bewusst wünschte. Und trotzdem war seine Welt durch Ambivalenz zu einem anämischen Grau verblichen. Was hinter diesem anämischen Grau steckt, bringt der Aufenthalt auf der Insel während der Hochzeitsvorbereitungen seiner Tochter an den Tag. Neid, Ehrgeiz, Begierde. Wynn leidet darunter, dass sich einer seiner alten Freunde auf der Insel ein größeres Haus an einem schöneren Ort leisten kann. Er leidet darunter, dass er nicht in den renommierten Club aufgenommen wird, in dem sich die Oberschicht bewegt. Und er entbrennt für eine Freundin seiner Tochter. Wynn beobachtet sich selbst, merkt, wie demütigend sein Verhalten auch für ihn selbst ist und reagiert darauf mit gereizter Überlegenheit. An einigen Stellen ist der Roman zu langatmig, zu klischeehaft, zu detailverliebt. Und wegen den vielen Protagonisten aus Wynns Verwandtschaft und Freundeskreis wird die Geschichte oft unübersichtlich. Aber dieser Einschränkungen zum Trotz, lesenswert ist leichte Turbulenzen bei erhöhter Strömungsgeschwindigkeit allemal. Der Roman ist ein lebensnahes Porträt eines Mannes in den besten Jahren, der eigentlich alles erreicht hat, bei sich selbst aber noch nicht angekommen ist.
Maggie Shipstead ist die Autorin. Leichte Turbulenzen bei erhöhter Strömungsgeschwindigkeit ist im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Ein Zebra, das ist das Tier mit den Streifen. Ein Zebra, das vom Hals an abwärts keine Streifen hat, gibt's auch, oder besser gab's mal. Vor 130 Jahren starb nämlich das allerletzte sogenannte Quagga im Zoo von Amsterdam. Es war das letzte seiner Art, aber die Sache mit dem streifenfreien Zebra ist noch ein bisschen komplizierter und auch interessanter. Remo Vitelli.
Das Quagga heißt Quagga, weil es Quagga macht, angeblich. Zebras wiehern nicht und sie machen auch nicht IA wie ein Esel. Zebras klingen anders. Ja, und dieses besondere Zebra, von dem nun die Rede ist, hat einen Laut gemacht, der sich in etwa angehört haben könnte wie eben Quagga, angeblich. Denn so genau weiß das heute leider niemand mehr. Wie es ausgesehen hat, weiß man dagegen. Kurz gesagt, das Quagga sah aus wie eine Mischung aus einem Zebra und einem kleinen Pferd. Ganz streifenfrei war es nicht, Kopf und Hals waren durchaus gestreift, am Körper aber verlieren sich die Streifen bei den meisten Tieren in einem satten Rotbraun und die Beine waren hell und üni. Das Quagga war streng genommen keine eigenständige Tierart, sondern gilt als eine Unterart des Steppenzebras. Es war bis ins 17. Jahrhundert eines der häufigsten großen Säugetiere in Südafrika. Doch dann begann die große Jagd. Die Siedler hatten es auf sein Fleisch und sein Leder abgesehen. Und die Farmer sahen das Quagga als Nahrungskonkurrent für ihre Nutztiere. Um 1850 war das Quagga schon beinahe ausgerottet. Eine Dürre gab den Beständen dann den Rest. Wahrscheinlich gab es dann in den 1870er Jahren keine Quaggas mehr in freier Wildbahn. Und eben, am 12. August 1883 starb das letzte Tier in einem Zoo in Amsterdam. Mittlerweile gibt es den Versuch, das Quagga wieder auferstehen zu lassen. Auch unter gewöhnlichen Steppenzebras gibt es immer wieder Tiere, die weniger Streifen haben. Diese Tiere versucht man nun zu züchten. Und tatsächlich werden mittlerweile Fohlen geboren, die so aussehen wie seinerzeit das Quagga. Aber eben, es sieht dann nur so aus. Das originale Quagga, das echte Zebra ohne Streifen, ist für immer verloren.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.